NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. An diesem Wochenende wird in Hamburg ein Jubiläum gefeiert, das für Juden weltweit von Bedeutung ist. Vor 200 Jahren, im Dezember 1817, gründeten 66 jüdische Familien, vertreten durch die Männer, versteht sich, eine sogenannte jüdische Reformgesellschaft. Sie sah es als ihre Aufgabe an, einen zeitgemäßen Gottesdienst anzubieten. Bis dahin wurden alle diese Feiern ausschließlich auf Hebräisch abgehalten. Viele Besucher verstanden wenig oder nichts. Im neuen Gottesdienst betete man auch auf Deutsch und es wurde eine Predigt in deutscher Sprache eingeführt. Die Zusammenkunft sollte, so hieß es, würdevoller und festlicher werden und ähnlich den christlichen Gottesdiensten erstmals von Orgel und Chor begleitet werden. Was mit 66 Familien begann, wurde zur weltweit stärksten Strömung des Judentums mit rund 2 Millionen liberalen oder jedenfalls nicht orthodoxen Jüdinnen und Juden in mehr als 40 Ländern. Die neue Gemeinde vor 200 Jahren in Hamburg nannte sich Israelitischer Tempelverein und ihre Synagoge selbstbewusst Tempel. Rabbiner Walter Homolka in Berlin ist Vorsitzender der Union Progressiver Juden in Deutschland, die 26 Gemeinden unter ihrem Dach vereint. Ich habe ihn gefragt, was mit der Bezeichnung Tempel ausgedrückt werden sollte.
Ich glaube, den Juden, die das gegründet haben, war ganz wichtig zu zeigen, wir sind hier zu Hause und unsere Loyalität liegt in Hamburg und wir versuchen hier Bürger zu sein und versuchen hier auch die gleichen Rechte zu erwerben. Und das sollte sich auch dadurch ausdrücken, dass man sagte, unser Tempel, der steht nicht in Jerusalem und soll auch dort nicht wieder aufgebaut werden, sondern unser Tempel steht in Hamburg.
Das heißt, es war auch eine deutliche Abkoppelung von Jerusalem.
Naja, als 70 nach Christus der Tempel zerstört wurde in Jerusalem, hat das Judentum ja immer eine Vision bewahrt, dass dereinst eine Zeit kommen werde, wo man zurück zum Zion
zurückkehrt
und den Tempel wieder aufbaut. Das ist aber eine doch in weite Ferne gedachte Möglichkeit gewesen und Juden wollten nicht in den Ruch kommen, dass ihre Loyalität in Jerusalem liege und nicht in Deutschland.
Aber heutige Liberale und Reformsynagogen in Deutschland heißen immer Synagoge, also Versammlungshaus, nie Tempel. Wie kommt das?
Das hat was damit zu tun, dass mit der Wiederbegründung des Staates Israel neue Loyalitäten aufgebaut wurden und man auch nicht mehr den Druck empfand, sich sozusagen ausweisen zu müssen als loyaler Staatsbürger im eigenen Land.
Hat es auch mit dem Holocaust zu tun?
Ganz sicher. Es war vielen Juden sehr wichtig, ihre Verbindung zum Staat Israel auszudrücken.
Herr Homolka, die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten, Jerusalem als Hauptstadt Israels offiziell anzuerkennen, hat ja lebhafte Reaktionen unter Juden weltweit ausgelöst, zustimmende und kritische. Hat die religiöse Bedeutung Jerusalems für Juden etwas mit dieser politischen Frage zu tun oder wie viel hat sie damit zu tun?
Natürlich sagt Trump das aus, was viele Juden fühlen. Eine große emotionale Bindung zu dieser Hauptstadt des jüdischen Volkes und des jüdischen Staates. Und deswegen werden auch viele sagen, ja, da kann ich gar nichts dagegen haben. Aber politisch gesehen ist es wahrscheinlich unklug. Und Juden sind auch, sagen wir mal, Pragmatiker, wenn es um die Frage geht, was wird das jetzt für Folgen haben? Wie viele unserer jungen Leute werden jetzt eventuell in Auseinandersetzungen in einer dritten Intifada verletzt oder getötet? Und deswegen ist das Echo durchaus nicht so einhellig positiv, wie man das etwa erwarten könnte.
Aber auch für liberale Juden hat Jerusalem nach wie vor diese Bedeutung, dass man sagt, das ist die Hauptstadt des jüdischen Volkes. Hier hat Gott sich den Juden offenbart.
Das ist sicher so und deswegen schlagen auch zwei Herzen in unsere Brust.
Gerade ist von Ihnen ein Buch erschienen mit dem Titel Übergänge, Beobachtungen eines Rabbiners. Darin gehen Sie auch auf das Verhältnis zu Israel ein. Kann man eigentlich sagen, dass das liberale Judentum generell etwas mehr als orthodoxe und ultraorthodoxe Juden auf dialogische Lösungen Israels mit den Palästinensern drängt? Oder wäre das eine falsche Verallgemeinerung?
Es setzen sich Orthodoxe wie Nicht-Orthodoxe für pragmatische politische Lösungen ein. Da brauche ich mir nur die Rabbis for Human Rights anschauen, da sind natürlich auch Orthodoxe dabei. Aber Man kann schon sagen, dass liberale Juden das Ganze unter einem politischen Vorzeichen sehen und deswegen auch nicht die Grenzen von Großisrael aus der hebräischen Bibel anstreben. Was liberale Juden umtreibt ist, wird es einen Ausgleich geben zwischen Palästinensern und Israelis, mit dem beide leben können.
Das Buch von Walter Homolka, Übergänge, Beobachtungen eines Rabbiners, ist bei Patmos erschienen und kostet 18 Euro. Aus Anlass des Jubiläums findet morgen in Hamburg ein Kantorenkonzert statt, um 19.30 Uhr am historischen Ort im Rolf-Liebermann-Studio, dem früheren Tempel in der Oberstraße in Havestehude. Es singen junge und international renommierte Kantorinnen und Kantoren. Der Eintritt ist frei, morgen 19.30 Uhr. Eine ganze Stunde über den israelitischen Tempelverein bringt der NDR am kommenden Donnerstag, den 14. Dezember, von 20 bis 21 Uhr als Abendjournal-Spezial auf NDR 90,3. Bei uns geht es gleich um den Stiftungsrat der niedersächsischen Gedenkstätten. Nach dem Stiftungsgesetz darf jede Landtagsfraktion einen Vertreter in den Rat entsenden, also auch die AfD. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt am Main den Wochenabschnitt der Tora der fünf Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat die Bedeutung Jerusalems als religiöses Zentrum des Judentums und faktische Hauptstadt Israels unterstrichen. Die jüdische Gemeinschaft weltweit würde es begrüßen, wenn Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anerkannt würde, sagte Schuster. Ob der amerikanische Präsident für die entsprechende Entscheidung den richtigen Zeitpunkt gewählt habe, sei diskussionswürdig. Sein international nicht abgestimmter Schritt könne Konsequenzen auslösen, die niemand haben wolle. Amerikanische jüdische Verbände reagierten unterschiedlich. Konservative Kreise und solche, die dem Mainstream zugerechnet werden, wie die pro-israelische Lobbyorganisation APEC oder das American Jewish Committee, begrüßten Trumps Entscheidung ohne Einschränkung. Vertreter der Reformjuden sprachen von einer eigentlich wünschenswerten Entscheidung zum falschen Zeitpunkt und ohne Friedensplan. Anlässlich des jüdischen Lichterfestes, das am kommenden Dienstagabend beginnt, werden in verschiedenen deutschen Großstädten achtarmige Chanukka-Leuchter aufgestellt. Der europaweit größte wird am Brandenburger Tor in Berlin vom regierenden Bürgermeister Michael Müller entzündet. Auch vor dem Opernhaus in Hannover und in Hamburg an der Binnenalster werden 6 Meter hohe Leuchter stehen. Juden und Nichtjuden sind eingeladen, dort gemeinsam zu feiern. Gut 17 Jahre nach einem Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn ist gegen den mutmaßlichen Attentäter Anklage erhoben worden. Es handelt sich um einen rund 50-jährigen Mann, der bereits unmittelbar nach der Tat festgenommen worden war, aber mangels ausreichender Beweise wieder freigelassen werden musste. Der Verdächtige betrieb damals in der Nähe des Tatorts einen Militarierladen und galt als waffennah. 10 Menschen, die bei dem Anschlag zum Teil schwer verletzt wurden, waren überwiegend jüdisch. Sie waren Einwanderer aus Osteuropa und kamen vom Deutschunterricht an einer Sprachschule. Soweit die Meldungen.
Seit die AfD im Bundestag und in verschiedenen Landtagen vertreten ist, sitzen ihre Vertreter auch in zahlreichen Ausschüssen und Fachgremien. So auch in Niedersachsen. Nach dem Stiftungsgesetz darf jede Landtagsfraktion einen Vertreter in den Stiftungsrat der niedersächsischen Gedenkstätten entsenden, also auch die AfD. Eine Partei, in deren Reihen es auch antisemitische Positionen gibt. Dagegen formiert sich Widerstand. Nicht nur Holocaust-Überlebende befürchten, dass Menschen, die nicht an den Holocaust erinnern wollen, nun mitbestimmen über Gedenkorte. Michael Hollenbach berichtet.
Jens Christian Wagner ist Geschäftsführer der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Er will die AfD aus dem Stiftungsrat heraushalten.
Die AfD ist eine Partei, aus deren Reihen ausländerfeindliche, rassistische, antisemitische, islamfeindliche, den Holocaust leugnende oder verharmlosende Positionen zumindest geduldet werden. Und ich finde, dass Haltungen, die eine 180-Grad-Wende in der deutschen Erinnerungskultur fordern, in unserem Stiftungsrat nichts verloren haben.
Der Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion, Klaus Wiechmann, erklärte, der Holocaust sei ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte. Er wolle als Vertreter der AfD in den Stiftungsrat. Allerdings hatte sich die AfD in Wolfsburg als einzige Partei gegen die Einrichtung einer Gedenkstätte für das dortige KZ-Außenlager ausgesprochen. Und in Wolfenbüttel habe die AfD im November eine Teilnahme an der Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Reichspogromnacht verweigert, berichtet Jens-Christian Wagner. Er hofft darauf, dass der Niedersächsische Landtag zügig ein neues Stiftungsgesetz verabschiedet.
Letzten Endes wird an einer Änderung des Gesetzes kein Weg vorbeigehen. Es muss ein Gesetz sein, das verhindert, dass parteipolitische Debatten in ein Gremium hineingetragen werden, in dem sie nichts verloren haben.
Der Historiker plädiert dafür, dass der Landtag künftig statt einem Vertreter aus jeder Fraktion nur noch einen Vertreter insgesamt entsendet. Damit würde auch sichergestellt, dass die Rechtspopulisten draußen bleiben müssten. Denn anderenfalls würden sich die Vertreter der Holocaust-Überlebenden aus dem Stiftungsrat zurückziehen.
Wenn man sich überlegt, was das schlimmere Übel wäre, dann muss ich deutlich sagen, verzichte ich auf die AfD im Stiftungsrat und gebe ihr notfalls die Möglichkeit, mal wieder die beleidigte Leberwurst zu machen, um das mal so salopp zu formulieren. Weil eines möchte ich auf gar keinen Fall, und das ist, die Überlebenden aus unseren Gremien herauszudrängen.
Ich glaube, man verschafft der AfD viel zu viel Aufmerksamkeit, je mehr man sie erwähnt. Und wenn man dann auch noch versucht, sie qua einem Gesetz, sie aus einem Stiftungsrat herauszuhalten, dann würden wir sie zu einem Märtyrer machen. Und das möchte ich gar nicht.
Sagt dagegen Michael Fürst. Er sitzt in seiner Funktion als Präsident des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen im Stiftungsrat. Er hält prinzipiell nichts davon, mit gesetzgeberischen Tricks der AfD möglichst keine Bühne zu liefern.
Man muss generell mit solchen Maßnahmen vorsichtig sein. Diese Lex AfD dann führt immer dazu, dass man auf vielen, vielen Seiten das Gefühl hat, die sollen ausgeschlossen werden. Ich halte das nicht für positiv, wenn man eine solche Denker veranlasst.
Erste Meldungen, nach denen das CDU-geführte Wissenschaftsministerium nun für die Gedenkstättenarbeit zuständig sei, hätten sich als falsch erwiesen, sagt Jens-Christian Wagner. Das SPD-geführte Kultusministerium habe weiter die Rechtsaufsicht über die Stiftung. Das Kultusministerium habe bereits signalisiert, dass es eine Gesetzesänderung befürwortet. Michael Fürst fordert dagegen vor allem eine öffentliche politische Auseinandersetzung mit der AfD. Er meint, man müsse deren politische Dummheit demaskieren.
Ja, sie werden ja immer mehr hofig dadurch, dass wir ihnen verbieten, irgendwo aufzutreten. Die müssen doch sich äußern können, damit wir sie überführen können. Wenn sie sich nicht äußern können, dann vegetieren sie am Rande weiter und werden immer stärker am Rande.
Die AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag grenzt sich öffentlich von rechtsextremen Thesen ab, wie sie beispielsweise Björn Höcke formuliert. Allerdings warnt Jens-Christian Wagner vor einem falschen Eindruck. Auch in Niedersachsen gebe es diese Geschichtsvergessenheit. Die AfD-Landtagsfraktion wollte sich gegenüber dem NDR nicht zu dem Thema äußern. Man wolle zunächst ein erstes Gespräch mit der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten abwarten, das in der kommenden Woche stattfindet.
AfD Ante Portas, wie umgehen mit einem Vertreter der Partei im Stiftungsrat der Niedersächsischen Gedenkstätten? Michael Hollenbach berichtete über die Kontroverse. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Allen jüdischen Hörerinnen und Hörern Chag Chanukah Sameach, ein schönes Chanukka-Fest. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt am Main.
Viele biblische Geschichten sollte man nicht nur auf einer erzählerischen Ebene lesen. Mindestens genauso wichtig sind Zeichen, die unverhofft in der Sprache aufscheinen. Als Juda Tamar sieht, wie sie am Eingang der Ortschaft Enaim sitzt, hält er sie für eine Prostituierte, in Hebräisch eine Sonna. Merkwürdig eigentlich, denn der Text betont, dass sich Tamar verschleiert hatte. Juda erblickte sie und hielt sie für eine Hure, denn sie hatte ihr Gesicht bedeckt. Vielleicht dachte Juda nur, was viele Männer beim Anblick einer auf sich selbst gestellten Frau denken. Denn Tamar war als kinderlose Witwe in diesem Moment ganz auf sich selbst gestellt. Ihr erster Mann, Judas ältester Sohn, war früh gestorben. Darauf heiratete Tamar Judas zweiten Sohn, der aber ebenfalls früh starb. Es drohte Tamar ein ehe- und kinderloses Leben als zurückgezogene Witwe. Als Tamar das klar wurde, beschloss sie, ihr Schicksal zu wenden. Juda begegnet Tamar am Eingang der Ortschaft Enaim. Enaim kommt von Ayin, auf Hebräisch Auge, sowie auch Quelle. Enaim drückt eine Doppelung aus, also zwei Augen oder auch zwei Quellen. Sind das vielleicht zwei Sichtweisen? Die archaisch-patriarchalische Sichtweise Judas und eine neue Sichtweise, die durch Tamar herbeigeführt wird. Das hebräische Wort für Prostituierte, Sonar, hat übrigens noch eine zweite Bedeutungsschicht. Es steckt darin das Wort Mazon, Nahrung. Eine Sonar ist eigentlich eine Frau, die sich selbst ernährt, die also auf keinen Mann angewiesen ist. Mag sein, dass ein Mann wie Judah bei einer solchen Frau zunächst denkt, sie ist bestimmt eine Hure. Oder meinte er vielleicht, sie ist bestimmt eine selbstständige Frau. Später, nachdem er mit Tamar geschlafen hat und ihr zum Pfand seinen Siegelring, seine Schnur und seinen Stab gegeben hat, sucht er sie, um sie für den Sex zu entlohnen. Als er die Leute nach ihrem Verbleib fragt, spricht er jedoch nicht mehr von einer Sonar, sondern jetzt von einer Kedesha. Und sie antworteten, hier war keine Kedesha. Kedesha ist das vornehmere hebräische Wort für Prostituierte. Es steckt darin das Wort Kadosh, heilig. Vielleicht stammt das Wort aus einer Zeit, als es im Altertum Tempelprostitution gab. In jedem Fall bedeutet Kedesha auch eine heilige Frau. Unbewusst scheint sich Tamar in der Wahrnehmung von Judah von einer Sonar, einer selbstständigen Frau, zu einer Kedesha, einer heiligen Frau, gewandelt zu haben. Beide Male steht das Wort eigentlich für Hure, aber die tiefere Nuance zeigt an, dass sich Judas Sicht auf seine Schwiegertochter Tamar verändert. Als herauskommt, dass Tamar schwanger ist, folgt Judah zunächst der Vorstellung der Meute, schreit Unzucht und will Tamar verbrennen lassen. Aber als sie Judas hinterlassenen Pfand hochhält, seinen Siegelring mit der Schnur und dem Stab, und klar wird, dass er es ist, von dem sie schwanger geworden ist, schlägt seine Einstellung zu ihr schlagartig um. Sie ist gerechter als ich, ruft er und gebietet den Leuten Einhalt. Was passiert hier? Erzählt wird nicht nur die Geschichte einer willensstarken Frau, die zu drastischen Methoden greift, um zu ihrem Recht zu gelangen. Erzählt wird vielmehr auch die Geschichte von einem lernfähigen Mann, der sich anhand seiner Schwiegertochter verändert und einen neuen Akzent setzt. Und erzählt wird in den Nuancen der Bezeichnungen für Frauen, die selbstständig agieren, wie sich eine ursprüngliche Verachtung zu einer Hochschätzung wandelt. Möglicherweise geht es genau darum. Judah und Tamar sind das Paar, aus dem der Stamm der Judäer hervorgegangen ist, die späteren Juden. Möglicherweise erzählt uns die Tora ihre Geschichte nicht nur, um das Andenken an zwei Stammesgründer hochzuhalten, sondern um den Wandel einer Wertschätzung, von Verachtung zur Anerkennung, an den Anfang des Judentums zu stellen. Dementsprechend hält uns gerade diese Geschichte an, unsere eigenen Bewertungen anderer Menschen zu überprüfen. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt am Main.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.